D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Referendum schadet den Türken in Deutschland. Am Sonntag ist die Wahl zur Änderung der Verfassung in der Türkei. Ja oder nein? Wie kann so eine Abstimmung der Türken hier bei uns den Türken schaden? Indem sie sich untereinander immer häufiger streiten zum Beispiel. Indem sie von anderen Deutschen jetzt anders gesehen werden. Indem sie die bisher schon erreichten Integrationsziele total über den Haufen werfen sehen, ja? Und es dann wieder heißt, ja, der Türke an sich, der integriert sich ja nicht. Verallgemeinerungen, die ihnen schaden. Das sagt unsere Reporterin, die mit vielen Deutsch-Türken gesprochen hat. Was sie da alles zu hören bekommen hat, das gleich gegen 20 vor 7 hier bei uns. Sebastian Rams aus unserem Team hat sich heute mit der Kritik am Nachholspiel des BVB beschäftigt.
Ja, genau, da ging es ja hoch her heute. Thomas Tuchel und viele Spieler haben sich geäußert, sehr kritisch geäußert. Ich habe mal mit Martin Meichelbeck heute gesprochen, der ist gerade Sportdirektor beim Zweitligisten Greuther Fürth, aber er kennt auch die andere Seite, die Spielerseite. Sofern, er ist nämlich auch ausgebildeter Psychologe und der hat mir mal seine Meinung verraten. Sehr interessant.
Hört ihr so gegen 6:45 hier bei uns die Redaktionskonferenz am grünen Donnerstag. Sebastian ist da.
Hallo.
Am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wer steckt hinter dem Anschlag auf den Mannschaftsbus und damit auch auf die Mannschaft von Borussia Dortmund? Gestern haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen, einen Iraker, Mitte 20. Heute sieht es danach aus, dass dieser Verdächtige nicht der Täter war. Trotzdem hat die Bundesanwaltschaft Haftbefehl gegen ihn beantragt. Michael Götschenberg, Terrorismusexperte der ARD. Wie passt das denn zusammen?
Ja, man hat in der Tat keine Verbindung zwischen dem Mann und dem Anschlag in Dortmund finden können. Allerdings wirft der Generalbundesanwalt ihm eine ganze Menge anderer Dinge vor. Er soll nämlich beim IS gewesen sein, soll dort für den IS gekämpft haben, eine Gruppe von Leuten angeführt haben, die sich schwerster Verbrechen schuldig gemacht haben soll. Nämlich für die Verschleppung und bis hin zur Tötung von Menschen verantwortlich sein. Und der Mann soll sich dann im März 2015 über die Türkei auf den Weg nach Deutschland gemacht haben und hier in Deutschland dann aber weiter noch Kontakt zu Leuten beim IS gehabt haben. Und für all diese Straftaten soll er sich nun vor Gericht verantworten. Für die Ermittlung mit Blick auf den Anschlag in Dortmund spielt er aber offenbar keine Rolle mehr.
Okay, aber er war irgendwie da in der Nähe und wurde dann mal festgenommen. Aber wahrscheinlich wusste man das ja auch alles, was du jetzt aufgezählt hast, vorher schon, oder nicht?
Genau, man hatte ihn schon länger im Visier und tatsächlich ist es so, dass im Rahmen einer Telefonüberwachung, die man bei ihm durchgeführt hat, offenbar die Rede von einem Sprengsatz gewesen war im Vorfeld dieses Anschlags, der jetzt fertig gewesen sein soll, sodass man den Rückschluss gezogen hat, es könnte hier möglicherweise um den Anschlag in Dortmund gegangen sein. Man hat die deshalb eben festgenommen, die Wohnung durchsucht. Und da man das nun mal schon getan hatte und danach natürlich Fluchtgefahr bestand, hat man dann den Haftbefehl beantragt wegen der anderen Vorwürfe.
Die Ermittler haben ja auch noch von einem zweiten Verdächtigen aus der Islamistenszene gesprochen gestern. Was ist aus dem geworden?
Der spielt schon länger keine Rolle mehr. Bei dem hat man sehr schnell festgestellt, dass es keinerlei Verbindung gibt zu dem Anschlag in Dortmund.
Und wie ermitteln die Behörden jetzt weiter? In welche Richtung?
Ja, in alle Richtungen, wie das so schön heißt. Das bedeutet am Ende, dass man nicht weiß, wonach man suchen soll im Moment. Die Ermittlung ist letztlich wieder ganz am Anfang gekommen. Man versucht jetzt über die Analyse des Sprengstoffes und der Zünder Hinweise darauf zu bekommen, mit wem man es hier möglicherweise zu tun hat. Allerdings weiß man deswegen noch lange nicht, nach wem man suchen soll. Aber es sind alle Optionen auf dem Tisch. Ein islamistischer Hintergrund, ein linksextremistischer, ein rechtsextremistischer, bis hin zu einem Anschlag, für den die Hooligan-Szene verantwortlich sein könnte. Also alle Varianten ohne eine konkrete Spur.
Und gibt es neue Erkenntnisse zu diesen Bekennerschreiben, die am Tatort gefunden wurden?
Ja, da rätselt man weiter und mein Eindruck ist, je länger man sich damit beschäftigt, desto weniger glaubhaft erscheint dieses Bekennerschreiben, das ja einen islamistischen Inhalt hat, aber so viele Fragen aufwirft und so untypisch ist für den islamistischen Terrorismus, dass die Zweifel wachsen, ob das echt ist oder eine Finte.
Jetzt ist es so, bei diesem Anschlag gab es einen Verletzten, Verletzte mit dem Polizisten. So richtig viel passiert ist ja eigentlich nicht und es ebbt auch schon total ab in der Berichterstattung. Was meinst du, wie geht das jetzt weiter in den nächsten Tagen?
Meine Prognose ist, dass man eine Weile brauchen wird, um die Verantwortlichen zu finden oder eine neue Spur, die man verfolgen kann. Sodass das Thema sicherlich weiter nach hinten rutschen wird. Aber ich denke, in dem Moment, wo man fündig wird und weiß, in welchem Milieu man diesen Anschlag vermutlich verorten muss, wird das Interesse auch wieder da sein.
ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg mit dem Donnerstags-Update zum Anschlag auf die Mannschaft des BVB.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gestern haben wir hier in D-Radio Wissen noch über eine schöne und lustige Tiergeschichte berichtet. In Virginia, da war ein Hund in einer einsamen Nachtaktion aus einer Tierklinik ausgebrochen und er hat es geschafft, mehrere Türen zu öffnen. Heute hat Sebastian Rams aus unserer Redaktion eine etwas andere Tiergeschichte ausgegraben. Die Hauptrolle hat diesmal...
Ja, leider nichts Süßes, nichts Weiches und Verspieltes, sondern ein 4 cm langer, hochgiftiger Sandskorpion. Der steckte nämlich im Schuh einer 35-jährigen Frau. Die saß in ihrem Hotelzimmer in einem Hamburger Hotel, schlüpfte mit dem Fuß in ihren Schuh und spürte prompt einen stechenden und brennenden Schmerz. Dann hat sie den Schuh schnell ausgeschüttelt, wird wohl jeder so machen, und zum Vorschein kam eben der sehr giftige Sandskorpion. Die Frau hat von den eingetroffenen Sanitätern dann eine antiallergische Spritze bekommen und liegt jetzt im Krankenhaus. Ihr Kreislauf soll aber stabil sein. Und das ist auch gut so, denn je nach Giftmenge ist ein Stich durch diesen Sandskorpion auch durchaus tödlich.
Okay, aber ein Skorpion in Deutschland, okay, die gibt es in Zoos. Vielleicht bringt mal jemand aus dem Dschungelcamp den einen oder anderen im Gepäck mit. Aber weiß man denn, wie das Tier in dieses Hotelzimmer gekommen ist?
Bisher nicht. Vielleicht, du hast es schon erwähnt, hat ein möglicherweise Reisender das kleine Tier, 4 cm, kann man schon mal leicht übersehen, ohne sein Wissen nach Deutschland eingeschleppt. Zumindest lebt der Sandskorpion eigentlich in Nord- und Mittelamerika. Aber zum Glück hat die Frau den Skorpion trotz des Stichs schnell mit einem umgestülpten Glas eingefangen, damit die Mediziner ja auch wissen, mit welchem Tier bzw. dann welchem Gift sie es zu tun haben. Man braucht ja manchmal dann schnell ein Gegengift. Der Skorpion selbst wurde in ein Tierheim gebracht und laut nabu.de kommen echte Skorpione in Deutschland bis auf seltene Ausnahmen nur im Süden vor.
In ein Tierheim? Das heißt, ah, was für eine süße Katze, ah, das ist auch ein süßer Hund. Und das? Ja, ist unser 4 cm großer Skorpion.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja oder nein? Mehr Macht dem Präsidenten. Oder alles bleibt so, wie es ist. Eine jetzt schon monatelange Diskussion über das türkische Verfassungsänderungsreferendum, die scheinbar den hier lebenden Türken in Deutschland schadet. Zumindest gibt es Deutsch-Türken, die sagen, dass sie hier mittlerweile mit ganz anderen Augen gesehen werden. Nach dem Motto, oh, ihr Türken mit eurem wahnsinnigen Präsidenten und ihr unterstützt den auch noch. Am Sonntag wird jetzt in der Türkei über die Verfassungsänderung abgestimmt. Die in Deutschland lebenden Türken hatten in den vergangenen Wochen die Chance, von hier aus Ja oder Nein anzukreuzen. WDR-Reporterin Ayça Tolun, die hat so kurz vor dem entscheidenden Wahlwochenende mit einigen Türken gesprochen. Ayça, welche Probleme haben Türken und Deutsch-Türken in Deutschland wegen dieses Referendums am Wochenende? Was hast du beobachtet? Was haben sie dir erzählt?
Also dieser Riss durch die Gesellschaft, von dem man immer in der Türkei redet, dass die Anhänger von Erdogan und die Gegner, Kritiker, dass die sehr verfeindet sind, das haben wir eins zu eins auch hier in Deutschland. Und darüber beklagen sich beide Seiten und beide Seiten sind der Meinung, dass die eine Seite der anderen Seite sozusagen nicht zuhört. Die Anhänger von Erdogan bzw. des Präsidialsystems, die beschweren sich jetzt auch darüber, man hätte sie überall kritisiert. Sie hätten zwar an Talkshows teilgenommen, sie hätten auch organisiert werben können unter den wahlberechtigten Deutsch-Türken, aber sie wären in den deutschen Medien, in der deutschen Öffentlichkeit wahnsinnig schlecht weggekommen und das wäre möglicherweise ein Hindernis gewesen, dass viele Deutsch-Türken dann vielleicht doch nicht mit Ja gestimmt haben, obwohl sie es gewollt hätten, wird behauptet. Die Neinsager wiederum beschweren sich darüber, dass der soziale Druck sehr groß ist, der auf ihnen lastet, dass man sich eigentlich nie so richtig offen dazu bekennen konnte, dass man gegen das Präsidialsystem ist. Vor allem, dass man sozusagen in den Familien Probleme gehabt hat, weil es da auch zwei Lager gab. Also im Grunde eins zu eins, was in der Türkei auch passiert, allerdings ohne die staatlichen Repressalien, die man dann in der Türkei zu erleiden hat. Und zumal, wenn jetzt alles vorbei ist, nächste Woche, übernächste Woche, wenn die Hochzeit der politischen Diskussion vielleicht auch etwas abgeebbt ist, dann wird der deutsche Alltag, die deutsche Deutsch-Türken wieder zurückhaben. Und das wird anders sein als in der Türkei, wo die Diskussion massiv weitergehen wird.
Anders sein inwiefern? Was sind da die befürchteten Nachteile der Deutsch-Türken?
Also die Neinsager werden sozusagen als Vaterlandsverräter betitelt. Viele haben davon erzählt, dass sie Angst gehabt haben, wenn sie denn sich outen als Neinsager, dass sie dann sozusagen in die Nähe der Gülen-Bewegung gestellt werden oder in die Nähe der PKK gestellt werden. Ein Kioskbesitzer aus Dortmund zum Beispiel hat erzählt, dass er auch gar keine Lust mehr hatte, mit seinen deutschen Kunden zu diskutieren. Und er sagt,
man wird andauernd gefragt, ne? Und was hat denn euer Erdogan wieder gemacht? Jede Woche 20 Leute zu sagen, dass ich gar nicht für den bin und so, habe ich auch keine Lust mehr.
Also auch das deutsch-türkische Verhältnis ist gespannt gewesen in den letzten Wochen. Die Deutschen haben auch nachgefragt, als es diese Nazi-Vergleiche gegeben hat. Was haben wir euch eigentlich angetan? Das hat ein türkischstämmiger Hotelier aus Köln erzählt.
Ich habe sehr viele deutsche Freunde. Die erste Frage von denen sind, was haben wir euch angetan? Haben wir euch was vorgeschrieben oder diktiert? Laufen sie oft über die Straße. Es wird über uns geredet, über uns, dass sie uns nicht integriert haben. Unsere Kinder, egal wie hoch die qualifiziert sind, die werden in Zukunft keine Arbeit finden.
Wenn ein Arbeitgeber zwei Bewerber hat und einer hat einen türkischen Namen, dann wird der sich auch an diese Diskussion erinnern und sagen, lieber nicht, ich hole ja dann Ärger ins Haus.
Wie schätzt du das denn ein? Kann das tatsächlich passieren, dass Arbeitgeber da genauer hinschauen, dass vielleicht auch Vermieter sagen, die haben sich nicht ordentlich integriert, dass da sehr viel verallgemeinert wird, ja, ist ja dann so, und dass tatsächlich die Deutsch-Türken da in nächster Zeit Nachteile erleben werden?
Also die Deutsch-Türken, die Community hat schon einen Image-Schaden erlitten. Man war eigentlich relativ weit gekommen. Die Deutsch-Türken sind eigentlich die integrierteste Gruppe, auch wenn wir medial darüber genau umgekehrt berichten. Uns fallen ja dann die vielen, die nicht mehr auffallen, überhaupt nicht mehr auf. Und jetzt sind plötzlich Türken wieder das große Thema, ihre Integration ist plötzlich ein großes Thema. Am Ende kann ich mir schon vorstellen, dass das mit der deutschen Seite, aber auch mit der deutsch-türkischen Community etwas macht, und das muss nicht unbedingt gut sein.
Hm. Jetzt ist am Wochenende das Wahlwochenende. Deine Einschätzung, wie haben die Türken hier bei uns in Deutschland gewählt in den vergangenen Wochen und wie wird das Referendum am Wochenende generell ausgehen?
Man muss wissen, Migranten, nicht nur Türken, in aller Welt wählen für ihre Herkunftsländer grundsätzlich konservativ. Da gibt es auch eine ganz einfache Erklärung für. Migranten besuchen ihr Herkunftsland vielleicht im Urlaub oder vielleicht auch mal so. Und wenn sie dann dahin reisen, sie möchten eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie möchten also in ihrem Herkunftsland keine Veränderung. Und deshalb wählen sie konservativ, sprich eigentlich die Parteien, die an der Macht sind. Insofern wird auf jeden Fall aus Deutschland ein klares Ja kommen. Für die Türkei selbst würde ich mal davon ausgehen, auch ein Ja, aber eher ein hauchdünnes, weil es ist tatsächlich, so wie es ausschaut, im Augenblick ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Befürwortern des Präsidialsystems und den Gegnern.
Indie Radio Wissen, Reporterin Ayça Tolun über mögliche Nachteile von Deutsch-Türken, erstens untereinander, aber auch im Verhältnis zu vielen Deutschen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Gestern Abend Borussia Dortmund im Champions League Viertelfinal-Hinspiel gegen den AS Monaco. Der Verein musste antreten, nicht mal 24 Stunden nach dem Bombenanschlag auf die Mannschaft am Dienstagabend. Das Spiel haben sie mit 2-3 verloren, damit sind die Chancen auf das Erreichen des Halbfinals deutlich gesunken. Und nach dem Spiel, da gab es direkt Diskussionen darüber, ob es auch menschlich vertretbar war, so schnell einfach zur Tagesordnung überzugehen. Trainer Thomas Tuchel hat auf der PK nach dem Spiel Folgendes gesagt.
Wir wurden per SMS davon informiert, dass die UEFA in der Schweiz das jetzt entscheidet. Und es hat sich sehr bescheiden angefühlt. Denn in der Schweiz Dinge zu entscheiden, bei denen wir unmittelbar betroffen waren, und das ist ein Gefühl, das hat sich auf jeden Fall für uns alle festgesetzt. Und wir wurden im Grunde, hatten wir das Gefühl, dass wir behandelt werden, als wäre eine Bierdose an unserem Bus geflogen. Und eine halbe Stunde später war die Entscheidung ja dann morgen um 18.45 Uhr.
Ja, vor allen Dingen per SMS. Sebastian Rams aus unserer Redaktion. Wie sollen wir das jetzt einordnen? War die Entscheidung der UEFA wirklich so falsch? War sie wirklich kein bisschen richtig? Was sagst du?
Ja, bei dem Thema ist es, glaube ich, alternativlos, die Meinung von jemandem einzuholen, der beide Seiten der Medaille kennt. Zum einen eben, wie knallhart das Fußballgeschäft funktioniert, aber auch wie Fußballspieler und wie der Mensch an sich tickt und funktioniert. Deswegen bin ich froh, dass ich vor der Sendung mit Martin Meichelbeck sprechen konnte. Er ist ehemaliger Fußballprofi, der aktuell Sportdirektor bei der Spielvereinigung Greuther Fürth in der zweiten Liga ist, aber auch Psychologe, Psychologie, Sport Sportpsychologie und soziale Verhaltenswissenschaften studiert hat. Und der zeigt Verständnis für die Reaktion von BVB-Trainer Thomas Tuchel.
Ja, total. Also ich bin auch davon ausgegangen, dass da halt ein Konsens stattgefunden hat zwischen UEFA und den Vereinen. Weil es ist natürlich auch eine Grenzsituation, wo natürlich schon auch auch alle mit im Boot sein sollten. Wenn es jetzt natürlich alles irgendwo fremdgesteuert ist, ohne dass da irgendwo groß Rücksicht auf die Traumata der Menschen genommen wurde, dann ist es natürlich aus Tuchels Sicht natürlich schon sehr, sehr bedenklich, auch klar.
Wie wir gehört haben, spricht der Psychologe Meichelbeck von einem Trauma, mit dem die Spieler umgehen müssen. Und wie richtig er damit liegt, bestätigt, glaube ich, die Reaktion der Dortmunder Spieler Nuri Sahin und Sokratis.
Ich will jetzt auch nicht auf die Tränendrüse oder so, aber ich werde diese Gesichter, die in dem Bus, in den Minuten, die werden mich mein Leben lang begleiten und es war schrecklich.
What happened yesterday is something that I imagined for all my life.
Und bei Dortmund spielen neben den vielen zurzeit hochgelobten jungen Spielern auch einige sehr erfahrene ältere Fußballer, die vielleicht schon eine Familie haben mit Kindern, oder?
Ja, zum Beispiel auch eben die beiden gehörten Spieler Schein und Sokratis. Der Schein sagte auch noch, als ich zu Hause war und meine Frau und mein Sohn vor der Tür auf mich gewartet haben, habe ich gespürt, wie viel Glück wir hatten. Und sein Teamkollege Sokratis, der meinte, wir sind keine Tiere, wir sind Menschen mit einer Familie, mit Gefühlen. Und bei dem Thema fühlen sich ja viele berufen, wie selbstverständlich auf die Barrikaden zu gehen und zu sagen, stellt euch nicht so an, ihr seid ja saugut bezahlte Vollprofis, geht's raus und spielt's Fußball, wie Franz Beckenbauer gerne gesagt hat. Martin Meichelbecks Reaktion darauf ist ziemlich eindeutig.
Die haben keine Ahnung, wie Menschen ticken. Das sind halt nicht einfach so Ereignisse, die man mal kurz so abschütteln kann. Das hat natürlich eine Wirkung halt auch auf Körper, Geist und Seele. Und jetzt zu sagen, das muss ein Profi abkönnen, das ist völliger Blödsinn und zeigt halt, dass man sich mit Persönlichkeitsstrukturen da relativ wenig beschäftigt hat.
Fußballprofis seien zwar geschult zu funktionieren, wenn es darauf ankommt, meinte er, aber vor allem in der ersten Halbzeit gestern Abend hätte man gesehen, dass die ungewöhnlichen äußeren Umstände stark auf Körper, Geist und Seele eben der Spieler eingewirkt hätten. Thomas Tuchel, der sprach in dem Zusammenhang von einem Gefühl der Ohnmacht, das sich auch bei der Mannschaft festgesetzt habe. Und vergessen wir bei all dem nicht, dass die Champions League das Ziel aller Träume im europäischen Vereinsfußball ist. Auch das schmerzt die Mannschaft von Borussia Dortmund sehr, sagte Tuchel auf der Pressekonferenz, dass sie nicht mit der vollen Leistungsfähigkeit um die wichtigste Fußballtrophäe mitkämpfen konnten gestern.
So, und jetzt ist schon nächste Woche Mittwoch das Rückspiel in Monaco. Wie sehr können die zurückliegenden Ereignisse die Mannschaft noch beeinflussen?
Einige Spieler sagten ja, sie werden das Erlebte nie mehr vergessen. Wie sie aber jetzt direkt bei der Ausübung ihres Berufs nächste Woche oder allgemein in der Zukunft beeinflusst werden dadurch, kann man nicht so leicht beantworten.
Letztendlich klar, also nach einem Tag oder selbst nach 3 oder 5 oder 7 Tagen, je nach Ausprägung des Traumas, ist das Trauma jetzt auch noch nicht verarbeitet. Ne? Also das wird auch schon auch eine Zeit brauchen, je nach der individuellen Persönlichkeitsstruktur. Und das ist auch ganz wichtig, dass da psychologische Betreuung und Hilfe auch da ist.
Jeder Mensch, sagt Meichelbeck, habe seine eigene Strategie. Der eine blockiert, der andere akzeptiert die Situation schneller und wiederum andere, die entwickeln immer stärkere Ängste. Er sagt, jeder Spieler braucht da seinen Raum, um sich bei solchem Thema zu öffnen. Und ich sag's nochmal deutlich, also finde ich, dieser Mordanschlag, das ist es ja gewesen gestern, ist eine so ja existenzielle, individuelle Erfahrung, die so gut wie alle von uns glücklicherweise gar nicht nachvollziehen können. Und da sollten wir uns eben kein vorschnelles und vor allem so überhebliches Urteil erlauben und sagen, spielt doch einfach Fußball.
Und in solchen Momenten können wahrscheinlich auch gerne mal gut ausgebildete Psychologen noch helfen. Dankeschön, Sebastian Rams. Ja, mittlerweile 2 Tage nach dem Anschlag auf die Mannschaft des BVB.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es stehen da so ein paar Tage an, ne, die viel mit Eiern zu tun haben. An Ostern, da gibt's natürlich Eier zum Frühstück, Eier zum Mittagessen, Eier im Kuchen, Eier am Abend, Eier im Likör. Und deshalb wollen wir, dass ihr sehr gut vorbereitet seid und die richtigen Eier erkennt, die guten. Also nichts mit Bodenhaltung. Am besten, wir essen natürlich Freiland-Bio-Eier. Und um das zu erkennen, ist Kollege Christian Schmidt jetzt hier. Wir machen heute einen Test außerhalb des Studios. Deswegen gehen wir jetzt schon mal aus diesem Studio raus.
Auf jeden Fall, du musst mitkommen.
Und wir testen jetzt mal, ob man erkennen kann, ob das ein Bio-Ei ist oder nicht. Also ohne auf die Nummer zu gucken. Ne? Wenn eine 0 drauf ist, ist es Bio.
Ja, ja, so ist es. Und das wäre ja einfach, deswegen habe ich das mit Filzstift zugemacht. Du musst jetzt mit rauskommen. Wir dürfen ja nicht im Studio kochen, da würde uns der Brandschutzmeister auf den Deckel steigen.
Wir gehen jetzt ganz raus, ja, auf die Terrasse, oder?
Ja, bitteschön. Also sonst hätte auch die Redaktion ziemlich gerochen. Also, es wird ein kleiner Versuchsaufbau sein. Ich habe zwei Tabletts für dich vorbereitet. Komm mal mit raus, dann siehst du sie auch. So, hier sieht doch schön aus. Also, der Versuchsaufbau folgendermaßen. Ein Dreierlei von Ei.
Ja.
Du hast hier das Ei in seinem Normalzustand, okay, eben mit Filzstift über der Nummer, damit du nichts erkennen kannst. Dann ein rohes Ei im Glas, damit du so ein bisschen die Konsistenz erkennen kannst.
Schön.
Und das halt hier schön ein Spiegelei gebraten auf dem mobilen Gaskocher.
Ja.
Hast du irgendwie schon eine Vermutung? Also es gibt hier einmal diesen Versuchsaufbau A und das gleiche nochmal als B.
Ja.
Und jetzt können wir natürlich verschiedene Sachen einfach mal durchgehen, zum Beispiel jetzt Farbe des Dotters.
Ja, da haben wir bei dem Ei A, zumindest dem, das wir hier im Glas sehen, einen etwas, ja, ich würde sagen, helleren Gelbton. Bei einem B ist es ein etwas dunklerer, fast schon Orangeton.
Weißt du was, du kriegst einen Telefonjoker.
Okay.
Ich habe mit Heidrun Schubert gesprochen von der Verbraucherzentrale Bayern, Fachgebiet Eier, also die kennt sich auf jeden Fall aus. Die habe ich gefragt, wie sich es denn mit der Dotterfarbe verhält.
Also im konventionellen Bereich, die Dotterfarbe, da wird dann meistens nachgeholfen mit Paprikaextrakt oder anderen Stoffen. Das muss aber nicht sein. Die können auch heller sein, je nachdem, was das Huhn eben gerade pickt.
Ist fies, ne? Das Biohuhn kann jetzt zum Beispiel auch Paprika bekommen, ja, haben.
Oh, damit das Eigelb schön kräftig wirkt, sozusagen, und man das Gefühl hat, mein Gott, ist das Bio.
Ja, also ja, das bringt dir jetzt nichts. Was würdest du so bei der Eierschalenfarbe, ja,
darf
sagen?
Darf ich die beide mal in die Hand nehmen? Also das eine ist etwas heller, das war jetzt B.
Das ist B.
Kann ich ehrlich gesagt auch, das ist auch etwas rauer hier. Also jetzt hier würde ich eher zu A ist Bio tendieren.
Hören wir nochmal auf deinen Telefonjoker, ob denn wirklich dunklere Eier auch mehr Bio sind.
Das stimmt auch nicht. Das ist ein völliger Irrglaube. Das hängt einfach mit den Ohrläppchen der Hühner zusammen. Denn wenn die rot gefärbt sind, dann legt das Huhn braune Eier. Und wenn die weiß gefärbt sind, diese Ohrläppchen, dann legt es weiße Eier.
Ah, ich glaube, wir kommen nicht so richtig weiter. Habe ich nicht nur einen anderen Joker?
Ja, Verbraucherzentrale bringt jetzt nicht viel. Nee. Also die Dame hat auch gesagt, die Dicke der Eierschale bringt auch nichts. Da hilft nur die Kraft der Vermutung. Du hast den Kollegen-Joker.
Okay.
Die beiden haben sich die beiden Tabletts auch mal angeguckt. Dominik und Konstantin haben ihre Gedanken hierzu.
Zwischen A und B, da würde ich mich bei B für Bio entscheiden. A hat hellgelbes Dotter und das von B ist ziemlich tief orange so. Und ich glaube, dass das eher mit Grünzeug gefüttert wurde, das Huhn. Und da glaube ich, dass so Legemehl, so industrielles verwendet wurde.
Genau das Gegenteil ist der Fall. Das tieforange Ei, das ist das Nicht-Bio-Ei, weil das mit mehr künstlichen Farbstoffen versehen ist. Weil ein Eidotter an sich ist gar nicht so orange. Und deswegen vermute ich, dass A das Bio-Ei ist, weil das weniger orange und mehr in Richtung Gelb geht.
Die helfen dir ja alle super weiter, ne?
Super. Darf ich eigentlich probieren?
Ja, sehr gerne. Ja. Ich habe auch Besteck parat gelegt, also hau rein. Jetzt gehst du mal zu Ei A, das war das, wo du sagtest, das ist ein bisschen heller, das ist das Bio dann eventuell.
Okay, es ist ein Spiegelei. Ich nehme jetzt nochmal Eiweiß erstmal, Moment. Da ist ja kein Salz dran gemacht.
Ja, darf man auch nicht, das würde das Testergebnis verfälschen.
Ja, schmeckt nach Ei. Jetzt kommt Ei B. Köstlich.
Ja, mit Liebe gebacken. Mhm. Okay, erst Eiweiß, dann Eidotter.
Eidotter, das sieht aber auch echt nicht natürlich aus, so dunkel wie das ist. Also, ich nehme das, was ich vorhin gesagt habe, zurück. Ei B schmeckt intensiver, besser damit für mich. Ich würde sagen, das B ist das Bio-Ei.
Sollen wir was spannend machen? Sollen wir einen Trommelwirbel spielen? Nehmen wir aber nicht. Es ist falsch.
Nee.
Leider. Ja, B ist tatsächlich das konventionelle Ei. A, das hellere, ist das Bio-Ei. Aber Heidrun Schubert von der Verbraucherzentrale, die hat gesagt, das ist auch sauschwer.
Ich glaube ganz sicher, dass der ganz große Teil der Bevölkerung nicht unterscheiden kann, ob es sich um ein Bio-Ei oder ein konventionelles Ei handelt. Da steckt wahrscheinlich der psychologische Aspekt dahinter.
Also du musst dich auf keinen Fall schämen. Von außen kann man es nicht erkennen, vom Geschmack her auch nicht. Das ist halt eine Gewissensfrage, ne? Welches Ei man am Ende nimmt, ob man das von glücklichen Hühnern nimmt oder ob man irgendwie 10 Cent sparen will und dann das Konventionelle will.
Und damit, und das wollte ich immer schon mal im Radio sagen, zurück ins Studio.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was die Polizei in Bavü alles darf, das muss die Polizei in NRW noch lange nicht dürfen. Polizei ist Ländersache, somit gibt es zum Beispiel nur in 12 der 16 Bundesländer die Schleierfahndung. Das bedeutet, in Bayern zum Beispiel, da dürfen Polizisten euch ohne besonderen Anlass auf der Straße ansprechen, nach einem Personalausweis fragen, euch durchsuchen und auch die Sachen, die ihr dabei habt, durchkramen, Rucksacken zum Beispiel. Jetzt hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel den Zeitungen der Funke Medien Gruppe gesagt, sie wünsche sich, dass die Bundesländer beim Kampf gegen den Terror das Sicherheitsniveau angleichen. Als Beispiel, als besonders schlechtes Beispiel wird NRW genannt. Gudula Geuter im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio in Berlin. Also diese Schleierfahndung, die meisten Bundesländer haben sie, aber auch da gibt es ja Unterschiede. Ne? Wo darf denn die Polizei wie viel, wenn sie Leute anhält?
Also es gibt durchaus auch Länder, in denen sie das gar nicht darf. In Bremen darf sie das zum Beispiel gar nicht, in Nordrhein-Westfalen auch nicht. Das ist gerade ja ein Punkt, den Angela Merkel kritisiert hat. Ansonsten gilt für alle Länder, die sie haben, die Identität da festgestellt werden. Und meistens kann man auch sagen, ist die Voraussetzung, dass der Kontrollierte sich an einem gefährlichen Ort aufhält. Was das ist, bestimmt dann so mehr oder weniger das Gesetz. Aber die Unterschiede sind sehr groß. Bayern haben wir jetzt schon gehört. Das ist das Weitestgehende, dass nicht nur die Identität festgestellt werden soll und die Person durchsucht werden darf, sondern dass auch die Sachen durchsucht werden dürfen. In anderen Ländern, zum Beispiel in Brandenburg, gibt es eine sogenannte In-Augenscheinnahme mitgeführter Sachen. Das kann man sich eben so vorstellen, dass man mal in die Tasche gucken kann oder so. Also die Unterschiede sind sehr groß.
Du hast gesagt, gefährlicher Ort. Das kann man sich ja irgendwie so hinbiegen. Das ist wie beim Blitzen. Da stellt die Polizei einen Blitzer auf und sagt, das war ja eine ganz gefährliche Stelle, deswegen mussten wir da blitzen. Also so ein Verdacht, der kann auch zu einem Verdachtsmoment gemacht werden von der Polizei, oder nicht?
Na, das Besondere bei der Schleierfahndung ist, ich brauche das noch nicht mal, die Schleierfahndung ist anlass- und verdachtslos. Ich brauche diese äußeren Voraussetzungen, wie eben zum Beispiel, dass es ein bestimmter Ort ist. Und dann kann die Polizei einfach Kraft ihrer Erfahrung sagen, das ist jetzt jemand, den ich mir näher anschauen will. Das ist genau auch eine Kritik, die es gibt an der Schleierfahndung, weil eben viele sagen, die lädt geradezu ein zu dem sogenannten Racial Profiling. Das heißt, dass der Polizist sagt, ich weiß, dass diese Leute mit dieser komischen Hautfarbe öfter mal komisch sind und deswegen gucke ich mir die genauer an. Das ist so eine Kritik, die es daran gibt. Die andere ist, dass das eben in Europa nicht so sehr sinnvoll sei, so findet es die Europäische Kommission, weil im Prinzip dadurch doch wieder, wenn es zu eng gemacht wird, eine Art von Grenzkontrollen eingeführt wird. Auf der anderen Seite sagen die Befürworter, naja, genau wegen dieses total offenen Schengen-Raumes machen wir das ja gerade, um da einen Ausgleich zu schaffen.
So, und was unsere Bundeskanzlerin auch noch kritisiert hat, komischerweise jetzt so kurz vor der NRW-Wahl, ist, dass es bei manchen Bundesländern krasse Unterschiede bei der Überwachung von Gefährdern gäbe. Welche denn?
Ja, sie hat gesagt, es gibt sehr unterschiedliche präventive Befugnisse. Besser gesagt, es gibt einzelne Länder, zufällig eben Nordrhein-Westfalen, wo gewählt wird, wo es keine solchen präventivpolizeilichen Befugnisse gibt. Das stimmt zum Teil. Das stimmt zum Beispiel für die präventive Telefonüberwachung oder auch für die Videoüberwachung. Und dahinter stehen natürlich politische Entscheidungen. Das gilt aber eben ja nicht nur für Gefährder, sondern das sind dann polizeiliche Instrumente, wenn die mal im Polizeiaufgabengesetz oder Polizeigesetz drinstehen. Dann darf die Polizei das halt unter den da gegebenen Voraussetzungen.
Aber ist Überwachung nicht auch Aufgabe des Bundesverfassungsschutzes? Das ist doch eine Bundesbehörde, da sitzt sie selbst am Hebel. Wenn es ihr so wichtig ist, kann sie selber was tun.
Eine Überwachung im Einzelfall ist nicht wirklich Sache des Verfassungsschutzes, das ist schon eher Polizei. Aber es gibt ja Bundespolizeien, es gibt das Bundeskriminalamt, das hat in einem langen Gesetz gerade sehr viele solche präventivpolizeilichen Befugnisse bekommen. Und es gibt auch die Bundespolizei, die übrigens gerade die Schleierfahndung auch macht und zwar auch in den Ländern machen darf, die selber nach den Landespolizeigesetzen das nicht vorsehen in einem 30-Kilometer-Raum. Okay. Also klar, es gibt die Befugnisse im Bund, aber an sich ist Polizei eben Ländersache. Und das Beachtliche an dieser Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja nicht nur CDU-Politikerin ist, ist, dass sie sich eben so weit in die Rechte der Länder da hineinbegibt.
Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der hatte schon Anfang des Jahres mehr Einheitlichkeit im Polizeirecht gefordert, vor allem mehr Kompetenzen für den Bund in der Sicherheitspolitik. Da kann man jetzt natürlich nur mutmaßen, aber könnte denn das tatsächlich was helfen im Kampf gegen den Terror und wenn ja, wie?
Also die Sache mit den größeren Kompetenzen für die Bundesbehörden, das ist sehr umstritten. Da sind CDU-Politiker im Bund teilweise auch für ein deutsches FBI, oder de Maizière wollte vor allem, dass die Landesverfassungsschutzbehörden zusammengestrichen werden. Das finden dann auch CDU-Politiker nicht gut, wenn sie in den Ländern arbeiten und nicht im Bund. Aber eine andere Sache, die er auch gefordert hat, ist, dass es gar nicht mal unbedingt die Bundeskompetenzen gestärkt werden müssen, sondern dass in bestimmten Fällen, nämlich gerade bei der Überwachung von Gefährdern, die alle für gefährlich halten, dass man sich da besser absprechen muss, dass nicht, wie das jetzt in dem Fall Amri geschehen ist, in dem einen Land eher so und so überwacht wird, und wenn er dann von Nordrhein-Westfalen nach Berlin wechselt, dann fällt diese Art der Überwachung weg, weil in dem Land es die nicht gibt. Also dass man da versucht, für diesen Personenkreis, der eben mobil ist in der Bundesrepublik und den alle für gefährlich halten, dass man sich da gemeinsame Standards überlegt. Und das kann man tatsächlich überlegen. Da sind sich wohl auch alle Innenminister einig, Landesinnenminister, dass man da rangehen will, aber das wird noch dauern.
Gudula Geuter im Hauptstadtstudio von uns über die uneinheitlichen Befugnisse der Polizei in den einzelnen Bundesländern und die Kritik von Merkel und de Maizière daran.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
In Krankenhäusern, da ist es ja so, dass im Normalfall strikte Regeln zum Wohle der Patienten herrschen. Also kein Rauchen oder ein Schlückchen Alkohol mal zwischendurch im Gebäude, das ist nix, geht nicht. In Dänemark, da ist die Uniklinik Aarhus aber einem todkranken Patienten entgegengekommen, um ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Oder es waren sogar Wünsche. Womit hat die Krankenhausverwaltung dem Mann eine Freude gemacht, Sebastian?
Mit einer Zigarette, einem Glas Wein und einem schönen Sonnenuntergang im Freien, ohne eine störende Glasscheibe dazwischen. Das ganze Setting, das gibt es auch als Bild auf dem Facebook-Account des Krankenhauses. Da ist zu sehen, wie dem 75-jährigen Carsten Hansen ein Glas Weißwein angereicht wird. Dabei liegt er in seinem Krankenhausbett auf einem Balkon mit Zigarette in der rechten Hand und eben einem freien, ungestörten Blick auf den letzten Sonnenuntergang seines Lebens.
Du hast gesagt, das Bild wurde auch geteilt im Netz. Wie sind die Reaktionen?
Ja, da mein Dänisch mehr als begrenzt ist, muss ich leider zugeben, kann ich zum Inhalt der Kommentare herzlich wenig sagen, aber die Anteilnahme ist ziemlich groß. 75.000 Menschen haben das Bild schon geliked und die Tochter des mittlerweile verstorbenen Mannes sagte einer dänischen Zeitung, sie sei sicher, dass ihr Vater über die hohe Aufmerksamkeit im Netz gelacht hätte, wenn er es noch hätte sehen können.
Ja, also Zigarette, Wein und Sonnenuntergang. Aber er ist jetzt gestorben.
Er ist gestorben, ja.
Sein letzter Wunsch.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Warum fällt es uns so schwer, Robotern zu vertrauen? Irgendetwas macht uns misstrauisch. Der Anthropologe Geoffrey Becker vom MIT in den USA schreibt auf dem Portal The Conversation, woran das liegt. Er meint, im ersten Moment gehen wir generell davon aus, es mit Lebewesen zu tun zu haben. Wenn sich dann rausstellt, es ist eine Maschine, kein Mensch, dann bekommen wir Angst. Der japanische Wissenschaftler Masahiro Mori hat das schon in den 70er Jahren untersucht und ist das unheimliche Tal genannt. Wir halten den Roboter erst einmal für eine Art Zombie. Becker schreibt, dass wir misstrauisch sind, weil wir nicht wissen, ob der Roboter irgendwelche Absichten hat. Sobald wir erkennen, welche Aufgaben der Roboter erfüllt, werden wir zutraulicher. Wir fangen an, mit ihm zu reden oder zu spielen, oder wir behandeln ihn ähnlich wie ein Haustier. Becker meint, wir sind zwar misstrauisch, aber auch ganz schön fasziniert von Technologien wie Robotern. Bei Gefahr die große Schwester rufen, das ist eine Taktik von afrikanischen Ameisen. Wenn sie etwa auf Beutezügen von Termiten verletzt werden, können sie Artgenossinnen rufen. Das haben Tierökologen der Universität Würzburg herausgefunden. Nach den Forscherangaben ist es das erste Mal, dass bei wirbellosen Tieren ein Helferverhalten gegenüber Verletzten beobachtet wurde. Genauer funktioniert das so. Ein im Kampf verletztes Tier alarmiert die anderen Ameisen, indem es chemische Signalstoffe über eine Drüse absondert. Daraufhin läuft eine Rettungskette an, damit die verletzte Ameise zurück ins Nest gebracht werden und dort verarztet werden kann. Die Biologen haben die Matabele-Ameise südlich der Sahara mehrere Jahre beobachtet. Sie sagen, der Aufwand, sich um die verletzten Tiere zu kümmern, zahlt sich aus. Ohne Rettungsaktionen wären die Ameisenkolonien um mehr als ein Viertel kleiner. Fast 2 Milliarden Menschen auf der Welt trinken schmutziges Wasser. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Laut WHO ist das Wasser mit Fäkalien verunreinigt und kann zu Cholera, Typhus oder Polio führen. 500.000 Menschen pro Jahr stirbt laut WHO an Durchfallkrankheiten. Die Zahlen zum aktuellen Stand kommen von der UNO. UNO und WHO fordern, dass die Länder mehr in ihre Infrastruktur und in die Trinkwasserversorgung investieren. Die Investitionen seien zwar in den letzten Jahren gestiegen, aber es müsse mindestens dreimal so viel investiert werden, um die Ziele zu erreichen, die die Länder sich selbst gesetzt haben.
D-Radio Wissen.
Wir sprechen über den Hunter-Virus, also H-A-N-T-A, nicht so wie die Gummistiefel von Hunter. Wir sprechen über den Hunter-Virus und den gibt es seit Jahresbeginn etwas häufiger in Deutschland. Eine Menge Infektionen. Wer es hat, ne, dieses Virus, der hat grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopf, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Blut im Urin und im schlimmsten Fall versagen sogar die Nieren. In Baden-Württemberg sind dem Landesgesundheitsamt seit Jahresbeginn bereits 108 Fälle gemeldet worden. Und auch bundesweit sind es laut Robert-Koch-Institut im ersten Jahresquartal 2017 mehr Erkrankungen als im Vorjahr. Susanne Glasmacher ist Biologin und Pressesprecherin des Robert-Koch-Instituts. Müssen wir Angst haben und Sorgen machen wegen der Hunter-Viren?
Nein, man sollte generell keine Angst haben vor Viren, aber natürlich sollte man Respekt haben. Die Hunter-Viren können in Deutschland schon auch schwere Verläufe verursachen, vor allen Dingen Nierenschäden. Das geht bis zur Dialysepflichtigkeit. Die Menschen überstehen das meistens ganz gut, aber in Einzelfällen gibt es dann leider auch mal Todesfälle.
In welchen Regionen in Deutschland müssen wir besonders aufpassen?
Es sind in der Tat bei Hunter-Viren nur bestimmte Gebiete, in denen das Risiko erhöht ist, sich anzustecken. Die Schwäbische Alb, die Fränkische Alb, Unterfranken, Odenwald, Oberschwaben, der Bayerische Wald, Hessen mit dem Spessart, Nordosthessen, in Thüringen, das westliche Thüringen, Teutoburger Wald, Raum Osnabrück und das Münsterland sind die Regionen, in denen das Risiko erhöht ist. Und dort sollte man eben auch bestimmte Maßnahmen beachten.
Aber das sind ja schon ganz schön viele Regionen, die Sie jetzt aufgezählt haben. Vor allen Dingen sind es auch Urlaubsregionen, also deutsche Urlaubsregionen. Wie wird denn diese Krankheit übertragen?
Na, die Krankheit wird übertragen von infizierten Nagetieren. Die scheiden das aus über Speichel, Kot oder Urin. Und für die Übertragung ist also kein direkter Kontakt zu den betroffenen Nagern nötig, sondern diese Viren werden quasi eingeatmet, zum Beispiel mit aufgewirbeltem Staub, wenn zum Beispiel ein Schuppen aufgeräumt wird und wenn dann gekehrt wird. Also Touristen sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht in der Gefahr. Das sind schon in der Regel eher die Leute, die eben auch teilweise beruflich in der Forstwirtschaft zu tun haben oder in der Gartenarbeit oder eben Schuppen oder Ställe reinigen, in denen zum Beispiel eben auch Nager vorkommen können.
Das heißt, besonders aufpassen müssen vielleicht sogar Landwirte, die eine Maus im Schuppen haben, die eben dieses Virus im Kot hatte. Der Kot wird aufgewirbelt, also durch den Staub, und dann wird es eingeatmet.
Das ist genau das Problem und deswegen gibt es eben verschiedene Tipps, wenn man eben solche Schuppen aufräumt, dass man dann vorher lüftet, dass man zum Beispiel gegebenenfalls auch eine geeignete Atemschutzmaske und Einmalhandschuhe trägt, dass man, wenn man Kadaver findet, das befeuchtet. Also da gibt es verschiedene Tipps und unter infektionsschutz.de hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch ein entsprechendes Merkblatt.
Wenn es zu einer Infektion gekommen ist, sind Erkrankungen durch Hunter-Viren gut zu behandeln?
Also Viruserkrankungen sind ja generell nicht so sehr gut zu behandeln. Man kann natürlich bei Hunter-Viren auch nur die Symptome behandeln. Es gibt kein Medikament, das ursächlich gegen das Virus wirkt. Aber die Symptome kann man natürlich behandeln und gerade wenn es zu Nierenschädigungen kommt, dann kann man eben über eine Dialyse zum Beispiel den Körper entlasten, bis die Nieren sich dann wieder erholt haben.
Können Sie sich eigentlich erklären, warum die Zahl der Fälle so zugenommen hat jetzt zum Start in 2017?
Also die Zahl der Fälle schwankt durchaus zwischen den verschiedenen Jahren und wir müssen mal abwarten, wie sich das im laufenden Jahr entwickelt. Das ist mit Prognosen immer schwierig, aber wir haben jetzt, wenn man sich die Werte pro Woche anschaut, jetzt schon deutlich höhere Werte als in den vergangenen Jahren. Aber es ist jetzt auch keine Größenordnung, die noch nicht da gewesen ist. Also 2012 zum Beispiel hatten wir pro Woche in der gleichen Zeit ungefähr 30, 40 gemeldete Fälle. Im Moment sind es so um die 20. Also da ist schon noch Luft nach oben, wenn man es mal so sagen möchte. Und die Ursache für diese Schwankungen liegt vermutlich darin, dass die Rötelmäuse, das ist einer der wichtigen Überträger in Deutschland, sehr stark in der Population schwankt. Und das wiederum hat offenbar damit zu tun, wie gut das Nahrungsangebot vor allen Dingen in Buchenwäldern ist. Die Buchen haben sehr unterschiedlich viele Früchte und deswegen gibt es dann auch unterschiedlich viele Mäuse.
Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Institut über die Gefahren des Hunter-Virus.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Veto, 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 Veto. Bereits zum 8. Mal hat Russland mit einem Veto im Sicherheitsrat eine Syrien-Resolution blockiert. In der stand drin, dass die Assad-Regierung mit Ermittlern zusammenarbeiten soll, um den Gasangriff aufzuklären. Russlands Argument für das Veto, der Resolutionstext, der sei einseitig antisyrisch und eine unabhängige Untersuchung, die würde da zwar gefordert werden, in Wahrheit würde doch der Täter eigentlich schon feststehen für die anderen, nämlich Assad. Also weiter Stillstand da. Übrigens hat China auch einige Male Veto eingelegt, in diesem Fall jetzt immer nicht. Aber gäbe es eigentlich Möglichkeiten, die ständige Blockiererei eines Mitglieds im UN-Sicherheitsrat zu umgehen? Mit einer UN-Vollversammlung zum Beispiel. Kai Clement in New York, wo die UN ihren Hauptsitz in Manhattan am East River hat. Kai, wie funktioniert das? Wie könnte die UN solche Blockaden im Sicherheitsrat überwinden?
Das ist eine Riesenfrage, die die UN seit fast 70 Jahren hin und her wälzen, wenn man so will. Denn schon 1950 gab es eine Resolution, die schön bürokratisch Nummer 377 heißt oder etwas schöner Uniting for Peace, nämlich Zusammenstehen für den Frieden. Und diese Resolution hat die Generalversammlung beschlossen, also die Zusammenkunft aller 193 UN-Staaten, eben nicht der Sicherheitsrat. Aber in dieser Resolution, so die Generalversammlung, hält sie fest, wenn der Sicherheitsrat dauerhaft blockiert ist, dann kann auch sie, also dieses Art Länderparlament, dazu empfehlen, die geeigneten Mittel zu ergreifen, um, so pathetisch klingt es nun mal, den Weltfrieden zu sichern. Dazu gehöre dann auch der Waffeneinsatz. Das ist völkerrechtlich hoch umstritten, denn in der Charta der Vereinten Nationen ist ja festgelegt, dass das die Hauptaufgabe gerade des Sicherheitsrates ist, Wahrung des Weltfriedens und internationale Sicherheit. Aber damals war es der Koreakrieg, vielleicht was heute der Syrienkrieg ist. Veto, 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 du hast es angesprochen, der Sicherheitsrat ist blockiert und dann gibt es die Idee, auf die Generalversammlung auszuweichen und sie übernimmt, was der Sicherheitsrat nicht leisten kann.
Ja, und dann treffen sich alle, reicht eine normale Mehrheit?
Ja, also diese Sitzung kann binnen 24 Stunden einberufen werden mit normaler Mehrheit und dann müsste eine Resolution mit 2/3 Mehrheit verabschiedet werden. Ob man dann tatsächlich auch dazu aufruft, notfalls Waffengewalt einzusetzen, das wäre nochmal ein sehr viel weitergehender Schritt. Die Generalversammlung kann ja auch andere Empfehlungen abgeben. Nur das ist eben der Punkt. Für gewöhnlich hat die Generalversammlung genau diese Aufgabe, Empfehlungen abzugeben und in puncto Frieden und Sicherheit muss sie an den Sicherheitsrat delegieren, aber sie hat damals eben beschlossen, wenn die nicht vorwärts kommen, dann übernehmen wir.
Was für andere Möglichkeiten gäbe es denn, so Stillstandssituationen im UN-Sicherheitsrat aufzulösen? Diplomatie natürlich, aber die klappt ja hier anscheinend nicht.
Ja, das ist der wichtigste Punkt, Diplomatie. Denn wenn hier auf den Sicherheitsrat geschimpft wird, dass der nicht vorwärts kommt, dann muss man ja immer dazu sagen, der Sicherheitsrat oder die Vereinten Nationen, die sind eben nur so stark, so einig oder so durchsetzungsfähig wie die Nationen, die dahinter stehen. Und wir erleben ja gerade in Syrien gerade einen ausgewiesenen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland, zwischen regionalen Mächten auf schiitischer und sunnitischer Seite. Und das führt zu diesem wahnsinnigen Problem im Sicherheitsrat. Und da äußert sich dann auch dessen Geburtsfehler, das Vetorecht von Weltmächten wie Russland oder den USA, die dann zum Stillstand führen. Es gibt andere Konzepte, zum Beispiel eine Art Schutzverantwortung, die dann eingreifen sollte, wenn in Ländern schwere Menschenrechtsverletzungen geschehen, sodass es dann nicht mehr sozusagen das Prinzip der Nicht-Einmischung gibt. Aber auch diese ganzen Konzepte stehen eben nicht in der UN-Charta. Sie sind oft schon von der Generalversammlung zugestimmt worden, aber sie stehen nicht in der UN-Charta. Und so gilt erst einmal das, was dort formuliert ist. Und da steht der Sicherheitsrat an erster Stelle.
Ein bisschen spitz gefragt, wie lange muss sich die UN von Mitgliedern im Sicherheitsrat denn auf der Nase rumtanzen lassen, bis da mal was passiert?
Ja, so wie es aussieht, sind schon 6 Jahre zum Beispiel jetzt im Syrienkrieg, wir sind im 7. Jahr, gibt es dafür im Moment keine Lösung, denn die Vereinten Nationen sind im Grunde machtlos. Wie ich gerade sagte, sie sind nur so stark wie ihre einzelnen Mitgliedsländer und 5 von denen, das sind ja die besagten Vetomächte und das bildet nun mal die Situation nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ab, die haben sich sozusagen in eine VIP-Position gesetzt. Sie haben das Vetorecht und mit diesem Vetorecht können sie auch Änderungen an der UN-Charta verhindern. Da Das heißt, die Überlegung, wir verzichten auf das Vetorecht, wir stellen es ganz ein oder wir verzichten darauf bei schweren Menschenrechtsverletzungen, all das sind andere Konzepte, die hier in New York diskutiert werden, die funktionieren wiederum nur dann, wenn die Vetomächte auch zustimmen.
Kai Clement in New York über Möglichkeiten, die ständige Blockiererei eines Mitglieds im UN-Sicherheitsrat zu umgehen. In D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Also ganz ehrlich, mein Ding war das ja nie, ne? Briefmarken sammeln mit Album, die ollen Dinger so ganz fein säuberlich reinsortieren, einkleben. Ich habe eine Zeit lang versucht, als kleines Kind Telefonkarten zu sammeln. Mein Opa hat mir immer seine leeren Telefonkarten mitgebracht, bis ich dann erfahren habe, dass diese Telefonkarten eigentlich nur einen Wert haben, wenn sie voll sind. Genau wie bei Briefmarken, die ja ohne Stempel auch einen größeren Wert haben. Ne? Sebastian, so kurz vor Ende der Sendung können wir die Radiowissenhörer mit unseren Geschichten wahrscheinlich ein bisschen langweilen. Wie war es bei dir?
Naja, ich kann mich erinnern, dass einige Zeit so ein blaues Briefmarkenalbum bei uns herumlag. Da habe ich auch mal das zur Hand genommen und rumgeblättert. So richtig catchy fand ich das jetzt auch nie, Briefmarken sammeln und die dann auch noch da einheften. Aber wenn ich ehrlich bin, hat mich dieses wunderschöne, dieses Knisterpapier, das zwischen den Seiten sah, das fand ich immer toll. Da habe ich schön mit rumgespielt und rumgeknistert. Vielleicht wäre ja alles anders gekommen, wenn es damals schon diese Briefmarken gegeben hätte, die die Deutsche Post jetzt auf den Markt wirft. Den Opel Manta A in Ockergelb und den VW Golf 1 in Silbermetallic.
Moment. Ist das der Manta aus dem Kultfilm Manta Manta?
Nein, das ist er nicht. Jetzt aufgepasst, Angeberwissen für Fortgeschrittene. Das ist der Opel Manta B.
Aha.
Den gibt es aber dafür in einer Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen, in dem die beiden Briefmarken offiziell vorgestellt wurden. Herausgeber der 35 Millionen Briefmarken ist ganz formell gesehen übrigens unser aller Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Und die Serie über klassische Modelle des Kulturguts Auto ist damit aber noch lange nicht zu Ende. Nächstes Jahr sind der Audi Quattro und der Wartburg dran.
Tolle Autos gewesen.
Ja, alles, muss man sagen.
Wir haben ein bisschen viel verbraucht. Aus Umweltgesichtspunkten eher nichts mehr heute. Aber gut. So, wir gehen nach Hause.
Machen wir.
Kommst du mit? Ich zeig dir meine Briefmarkensammlung.
Nee.
Das war die Redaktionskonferenz.
Darf ich auch bei dir mitfahren?
Mit meinem Manta. Tschüss. Ich habe leider keinen. Sebastian Rahm sagt tschüss und Ralf Günther auch. Bye-bye.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.